Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie zur Lesung von Andrea Screamer aus ihrem Roman Wie viele Tage. Das Buch ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, aber wir haben das Glück, dass Andrea schon seit längerem in Berlin lebt und sowohl in Deutsch als auch auf Englisch eine Passage lesen wird. Das Buch ist eine poetische, stille Lebensrekonstruktion einer Künstlerin. Es handelt vom Loslassen und Ankommen, von Identität und Selbstwerdung und dem Leben auf zwei Kontinenten in New York und Berlin der 80er und 90er Jahre. Sehr früh heißt es im Roman, wo soll ich mit dem Ordnen der Tage, der Wochen beginnen? Es war doch alles anders, oder nicht? Ein Ordnen im Sinne einer chronologischen Abfolge von Lebensereignissen findet jedoch nicht statt, wenn die Erzählerin in den frühen Nullerjahren die etwas mehr als letzten 15 Jahre betrachtet, eine Zeit persönlich wie politisch von Umbrüchen und Wandel geprägt. Die Narration bricht die Erinnerungen auf, die nicht chronologisch abfolgen, denn sie tauchen peu à peu im Kopf auf und ergeben als kleine Mosaikstücke nach und nach ein Ganzes. Im Jahr 1984 findet eine einschneidende Veränderung im Leben der 24-jährigen Kunststudentin statt. Ein Stipendium ermöglicht es ihr, von New York nach West-Berlin zu ziehen. Das bedeutet, Sprache, Identität und Heimat ändern sich für sie. Während dieser Zeit zieht sie allerdings mehrfach von Deutschland nach Amerika und wieder zurück. Dadurch vollzieht der Roman sozusagen eine Pendelbewegung zwischen diesen Orten. Die Erzählerin umkreist ihr eigenes Leben und nähert sich damit der eigenen Biografie an. Was sehr interessant an dem Roman ist, dass Texte, die in den 80ern, 90ern in New York und Berlin spielen, also vor der großen Gentrifizierung in Manhattan, Brooklyn und diversen Kiezen in Berlin und dann noch im Künstlermilieu das Heranreifen einer Kunststudentin zur Künstlerin verhandeln, diese Texte laufen sehr auf die Gefahr, dass sie in rauschhaften Exzessen, Künstlermilieu, Darstellung, Szene, Darstellung sich verlieren. Wie viele Tage hingegen verzichtet auf diese Effekte, sondern rückt stille Momentaufnahmen in den Fokus, die für die Erzählerin bedeutsam sind und die sie mit den Lebensorten und Lebenswirklichkeiten verbindet. Sie nähert sich dadurch dem eigenen Leben an, indem sie in behutsamer Erinnerungsarbeit Orte und Gegenstände beschreibt und aufsucht und diese ins Zentrum rückt. Momente der Verletzlichkeit, der Melancholie und des Verlusts werden in sehr feinsinniger, sensibler und eindringlicher Weise beschrieben. Und ja, ich denke, dann kannst du
starten. Fang an zu lesen. Kann man mich hören? Geht das? Wie viele Male hat sich mein Denken in eine Schleife verfangen? Wie viele Male hat es sich im Kreis gedreht um ein bestimmtes Wort, einen Ausdruck, der über ein Gesicht huschte und verschwand, wieder und wieder in dem Versuch, näher heranzukommen, aber an was? Jenes Gefühl, dass etwas da ist, wieder und wieder im Kreise, aber was? Jenes beunruhigende Gefühl einer bevorstehenden Enthüllung, die leise Panik. Und dann der Moment des Erkennens, dessen betäubende Wirkung. Ich sehe es, verstehe es und doch sehe ich nicht, verstehe ich nicht. Die anschließende Amnesie, wenn das Bewusstsein seine neue Entdeckung sorgsam vergräbt, sie einige Zeit später wieder hervorholt, wenn es sich allein weiß, unbeobachtet. Sie dreht und wendet, an ihr schnuppert, als sei sie ein ausgetrockneter Knochen. Eisenbahnstraße. Der auf dem Boden des Ateliers ausgerollte Futon und darauf ausgestreckt mein Bruder mit seinen langen, über den Rand hängenden Füßen, der den Jetlag ausschlief. Sein offener Koffer in der Ecke neben dem Ofen, aus dem Jeans und Hemden und Unterwäsche herausquollen, und daneben ein paar verschwitzte Socken und eine Plastiktüte mit zollfreier Schokolade. Ich betrachtete seinen schlafenden Körper und dachte darüber nach, wie gut ich ihn kannte und wie ich ihn in allen seinen Entwicklungsstadien gekannt hatte. Ihn gekannt hatte, als die Schultern schmächtig und zart waren und wir in der gelb gekachelten Wanne zusammenbadeten, in die Seifenblasen blickten und uns vorstellten, in ihnen drinnen zu sein. Die Shampooflasche, das Seifenstück treiben ließen wie kleine Boote über einen See. Die Fahrt nach Rügen, die wir unternahmen, und all die vorbeiflitzenden kleinen Trabis, das Tuk-Tuk, ihre Zweitaktmotoren. Die Währungsunion war gerade in Kraft getreten. Die Läden übers Wochenende zur Inventur geschlossen und nun wieder eröffnet mit neuem Sortiment in den Regalen. Einem neuen Glanz schüchternen Stolzes. Ein fabelhaftes Aufgebot mit dem Vierfarben-Zauber von Marketingstrategien, die für diejenigen, die noch nicht daran gewöhnt waren, eine magische, unwiderstehliche aneinander klebten, aneinander, ganze Sommer unter Wasser im Schwimmbecken hinter dem Haus, die Haut an den hüpften wild im Wasser auf und ab und schlugen Wellen höher.
Wir reden einfach von vorbei.
Okay, einen Satz zurück. Okay. Wir verbrachten unsere gesamte freie Zeit miteinander, klebten aneinander, ganze Sommer unter Wasser im Schwimmbecken hinter dem Haus, die Haut an den Füßen verschrumpelt, die Fingerspitzen verschrumpelt, hüpften wild im Wasser auf und ab und schlugen Wellen, höher und höher, zogen uns hoch auf den Rand des Beckens und warfen uns wieder hinein. Lachten und kreischten und hüpften wild herum und stellten uns vor, wir wären auf hoher See, Schiffbrüchige, im Rausch, und das Wasser schwappte über den Rand des Beckens und überschwemmte den Boden rundherum. Und dann hielten wir uns erschöpft an der Seitenwand fest, atmeten den Geruch der blauen Plastikplane in der Sonne ein und schaukelten mit den Wellen auf und ab, bis das Wasser sich wieder beruhigte. Und dann zählten wir abwechselnd die Sekunden. Wer kann länger unter Wasser bleiben? Wer kann mehr Bahnen schwimmen, ohne Luft zu holen? Jedes Mal der Versuch, den Rekord zu brechen, bis unsere Lippen blau anliefen und unsere Augen vom Chlor rot und trübe waren. Immer war ich es, die die Regeln aufstellte. Und manchmal änderte ich sie gebieterisch, aus einer plötzlichen Laune heraus. Und hier lag mein Bruder auf dem Futon und schlief fest. Das erste Mal, dass wir uns nach der Beerdigung sahen. Seine erste Reise ins Ausland. Wie er meinen kaputten Staubsauger auseinandernahm und den Motor reparierte und ihn wieder zusammenbaute. Wie er mein Fahrrad reparierte. Doch, das kam später. Wie ich mehrmals am Tag zum Laden gehen musste, um all die Lebensmittel anzuschleppen. Seine Enttäuschung darüber, dass man nicht genau dieselben Produkte in genau denselben Packungen kaufen konnte wie bei Waldbaums, eine Gallone Florida Orangensaft, Thomas's English Muffins. Und ich versuchte ständig, ihn dazu zu kriegen, etwas Neues auszuprobieren, Königsberger Klopse zum Beispiel. Wir stritten uns vor dem Max und Moritz. Ich erklärte, sie wären ähnlich wie Hamburger, nur besser. Und er gab schließlich nach, mit finsterem, stummem Zorn. Wie sie ihm am Ende schmeckten und er seinen Widerstand völlig vergaß, seine störrische Weigerung, doch das kam später. Und nun waren wir wie zwei Waisenkinder, die vergessen hatten, mit Brotkrümen den Weg zu markieren, die sich verlaufen hatten im dunklen Wald und sich fürchteten. Und ich dachte, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich beschützen. Doch ich wusste, dass es nicht stimmte. Ich wusste, dass er in ein paar Wochen wieder wegfahren würde. und dass unsere magische Bindung etwas aus einer vergangenen Zeit war, als wir in unseren Badetüchern bibbernd auf der Treppe vor dem Haus saßen und unsere nassen Fußspuren auf dem Gehweg verglichen, die Größe unserer Füße, bis es dunkel wurde und die Glühwürmchen zu leuchten begannen und die Sterne. Und dann redeten wir über die Zeit, über Zeit und Raum und staunten über alles, darüber, dass man auf einer Kugel lebt, die sich im unermesslichen leeren All dreht und wie weit entfernt die Sterne waren und wie alt das Universum. Und ich erfand irgendeine wissenschaftliche Tatsache. Ich erzählte ihm, ich wüsste, wie man die von anderen Planeten kommenden Lichtstrahlen bündeln könnte, wie man die Vergangenheit sehen könnte, wie im Fernsehen. Und er glaubte mir. Er glaubte mir jedes Wort. Eisenbahnstraße. Und wie anders mir alles erschien, als Ardy plötzlich da war, Raum einnahm und mein Atelier in ein verlagertes Stück Staten Island verwandelte, das jeden Tag immer größer wurde. Wie eine Jeans einmal trug, ein Hemd einmal und sie dann auf den Fußboden in eine Ecke warf und der Haufen höher und höher wurde, bis keine Jeans, kein Hemd mehr im Koffer war und mein Bruder, der noch nie einen Waschsalon betreten, nie die mütterliche Waschmaschine bedient hatte, nie von zu Hause fort gewesen war, außer einmal. Als er eines Tages ohne jede Vorwarnung weglief und, da er nicht wusste, wohin, einen ganzen Nachmittag lang auf der Fähre hin und zurück fuhr, bis ein junger Mann im verblichenen Sweatshirt ihn fragte, ob er einen Platz zum Schlafen brauche. Wer weiß, was der im Sinne hatte, aber Ardy fielen früher solche Sachen nie auf. Wie ich ein paar Tage später einen Anruf von einem Freund erhielt, meinem ehemaligen Nachbarn aus der Wohnung unter mir, über ihm sei jemand zu Gast, ein junger Mann mit den gleichen Augen wie meine, sagte er. Er überredete ihn, herunterzukommen und drückte ihm den Hörer in die Hand. Und merkwürdigerweise war es tatsächlich mein Bruder, der von zu Hause ausgerissen und in der gleichen Wohnung gelandet war wie ich, 2 oder 3 Jahre zuvor. Ein verrückter Zufall. Ich sagte, er solle kommen und bei uns in der 9th Street wohnen und rief meine Eltern an, um ihnen zu sagen, dass ihm nichts passiert sei. Und er ging nach einiger Zeit wieder zurück nach Hause und meine Mutter gab es auf, ihn zur Vernunft bringen zu wollen und ließ ihn endlich in Ruhe. Später, nachdem ich nach Berlin gezogen war, die Schnappschüsse von Familienfesten, an denen ich nicht mehr teilnahm, Taufen, Geburtstagsfeiern, der Abschluss meines Bruders an der Polizeiakademie in Uniform und neben ihm sein Vater, mein Vater, war das wirklich der gleiche Mann, die Hand um Ardys Schulter gelegt, stolz, dass endlich etwas Anständiges aus ihm geworden war. Ich nahm ihn mit, um ihm zu zeigen, wie gleich um die Ecke ein Teil der Mauer abgerissen wurde und versuchte ihn zu beschreiben, wie es vorher war, als die Welt dort endete, die Karte im Kopf dort endete und die graue Zone begann. Und plötzlich war die Fantasie meines Bruders beflügelt, das Dahinströmen der Geschichte, wie die Welt sich plötzlich verändern kann. Und ich fragte mich, ob der Futon wohl bis zum Abend trocknen würde, nachdem ich ihn in der Mitte schrubben musste, wo die Katze hingepisst hatte, aus Eifersucht vermutlich, denn ich hatte seit längerer Zeit keinen Übernachtungsgast mehr gehabt.
Ja, an dieser Stelle ist ja dieser historische Wandel mit dem Mauerfall Ende des Kalten Krieges ja sehr deutlich geworden. So ein Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Lebenswelten. Die Figur ist seit ein paar Jahren in Deutschland, erlebt das alles vor der Tür. Dann bekommt sie Besuch von ihrem Bruder. Die magische Beziehung ist aus vergangenen Zeiten. Wie funktioniert das? Wie findet sich der Bruder zurecht? Und wie kann die Erzählerin das vermitteln? Denn sie muss sich ja auch dort selbst neu verorten oder auch neu erfinden in dieser neuen Lebenswirklichkeit.
Bin ich noch hier? strittig ist. Sie ist natürlich gefangen in, also zwischen zwei verschiedenen Welten, zwei verschiedenen Realitäten. Also sie kennt natürlich den kulturellen Hintergrund ihres Bruders. Sie ist mit ihm aufgewachsen. Es ist klar, aber sie ist schon längere Zeit in Berlin. Und sie macht diese sehr verblüffende Erfahrung, dass man manchmal Wissen nicht vermitteln kann. Sie versucht ihn zu beschreiben, was diese neue Realität eigentlich bedeutet. Und sie merkt ganz deutlich, dass sie an bestimmte Grenzen stößt. Und wird darüber verstört, dass sie ihn das eigentlich nicht plausibel genug machen kann. Der steckt in seinen Vorstellungen darüber, was aus diesem historischen Moment, also die Leute wollten Demokratie etc. Also das ist schon eine, also ein Schlüsselmoment. Also weil im Prinzip, also weiter, also in einem weiteren Sinne kann man sich fragen, dass wie überhaupt Geschichte weitergegeben wird. Also wie eine Historiografie überhaupt entsteht. Und das ist dann eine Riesenkluft zwischen der eigenen Erfahrung, dass man das selber erlebt hat, und jemand, der das eben selber nicht erlebt hat. Also, das, I don't know if I answered that.
Und für die Figur selbst, also ich meine, sie muss sich ja auch neu zurechtfinden. Sie ist Kunststudentin und macht was. Also da kommt was Kreatives heraus. Ja. Wie wirkt sich das auf sie aus in der eigenen Persönlichkeit und Kunstentwicklung?
Ja, das, also ganz persönlich kommt das eigentlich nicht vor in dem Buch. Also wie es ihr geht dabei, das geht nicht direkt um ihre Reaktionen wirklich auf diese Ereignisse. Aber sie sitzt am Tisch und sie schneidet Zeitungsfotos aus. Also es kommt immer wieder vor in diesem Buch. Und das ist so eine Art stellvertretender Akt für diesen Umgang mit der Geschichte. Sie sitzt am Tisch und malt und hört Radio. Und es gibt, also Sarajevo wird gerade belagert. Das Buch handelt von den 80er und 90er Jahren. Es sind früh 90er Jahren. Sarajevo wird belagert. Das haben einige von uns Tag für Tag im Radio miterlebt. Und es gibt Scharfschützen, es gibt Kinder, die auf einem Spielplatz spielen. Und eigentlich sind diese Nachrichten unerträglich, genau wie heute, wie die Nachrichten eigentlich unerträglich sind. Und ihre Antwort darauf ist nicht zu beschreiben, wie unerträglich diese Nachrichten sind, sondern sie schneidet Zeitungsfotos aus für ein Kunstprojekt, denken wir mal als Leser. Es ist nicht genau beschrieben, warum. Aber es geht um diesen Moment der akribischen Beschreibung von diesen Zeitungsfotos, als ob man irgendwas aus dieser Realität hinüberretten kann in die Sprache. Also es ist eine minutiöse, sehr akribische Beschreibung von einem Foto und natürlich die Befragung darüber, ob man überhaupt etwas von einem Medium in ein anderes. Ich habe das Gefühl, das Mikro sagt ab. Maybe I'm going down.
Ja. Vielleicht willst du eine Stelle dann lesen?
Ja, gerne. Gerne. Wie in der Zeit zurückgehen. Man müsste alles abziehen, was danach gekommen ist. Die heute abwerfen, die seither gewachsen sind. Sie eine nach der anderen abschälen und vergessen. Alles, was geschehen ist, rückgängig machen, sich in keine dieser Situationen befunden haben, ganze Teile des Selbst verlieren, vergessen, verschwinden, sich selbst auflösen. Und wenn meine Gedanken mich zurücktragen, dann als eine andere. Bedford Avenue. Ich stand vor dem U-Bahn-Plan, sprach die Namen aus und spürte den Nachgeschmack, den sie auf meine Zunge hinterließen. Wie weit entfernt sie schienen, wie aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Wie unwahrscheinlich, dass ich mit diesem Plan in der Tasche hinausgehen und tatsächlich in einen Zug steigen könnte. Und dann überwand ich schließlich meine Lethargie, ging die Bedford Avenue hinunter und stieg die Treppe zur U-Bahn hinab, während mir der Schweiß zwischen den Brüsten hinunterrann, wie ich ohne einen klaren Plan im Kopf in einen klimatisierten Zug stieg, mich oben an der Haltestange festhielt und die Gänsehaut betrachtete, die sich auf meinem nackten Arm bildete, als der Schweiß auf meiner Haut kalt wurde. Ich stieg mehrmals um, zuerst am Union Square, dann an der Grand Central, betrachtete beim Einfahren des Zuges in jeden Bahnhof flüchtig die wartende Menge, meine Augen huschten von einem Gesicht zum anderen, suchten nach jemandem, den ich vielleicht kannte, irgendjemandem. Unvorstellbar, in einer Stadt aufgewachsen zu sein und niemanden wiederzuerkennen, absolut niemanden. Meine Augen glitten vom Fenster des U-Bahn-Abteils und dem Strom der draußen vorbei hastenden Menschen nach oben zu den Streifen Plakatwerbung, Hotlines für misshandelte Frauen, misshandelte Kinder, Zentren für kosmetische Chirurgie, Zahnchirurgie mit einem Bild von Dr. So-und-so und seiner Unterschrift darunter, gekrönt von einem irgendwie medizinisch aussehenden Schnörkel. Und dann stellte ich plötzlich fest, dass ich mich auf dem Weg zu Bronx befand und beschloss, an der 149th Street auszusteigen und nachzuschauen, ob das alte Gebäude noch dort stand. Wann war ich zum letzten Mal hingefahren? Ich muss noch ein Kind gewesen sein. Ich ging die Brook Avenue hinunter, ohne ein einziges Gebäude wiederzuerkennen, einen einzigen Baum, bog an der 148th Street ab und ging in Richtung St. Anne's, begann die geraden Nummern auf der Südseite der Straße abzuzählen, hin zu Nummer 516, dem Haus, das meine Urgroßeltern nach ihrer Ankunft in diesem Land gekauft hatten, dem Haus, in dem meine Mutter aufwuchs, meine Großmutter aufwuchs. Zwei lange Reihen, fünfgeschossige Gebäude zu beiden Seiten der Straße, mit zwei ausschließlich aus Durchgangszimmern bestehenden Wohnungen auf jedem Stockwerk und Frauen in langen Röcken und Schürzen, die Abend für Abend den Bürgersteig fegten. Hier war Nummer 514 ein etwas zurückgesetzt stehendes zweigeschossiges Haus. Ein Dreirad lag auf einem kleinen betonierten Vorplatz, aus dessen Rissen Unkraut hervorspross. Ich ging weiter zum nächsten Haus und sah die ins Holz über der Tür genagelten Ziffern 518 und dann blieb ich stehen und ging noch einmal zurück. Ich muss daran vorbeigegangen sein, dachte ich, doch es gab keine Nummer 516. Nur ein Gebäude mit der Nummer 514 und ein anderes mit der Nummer 518, beide aus einem vergleichsweise jüngeren Baujahr, doch keine 516. Und ich stand da, starrte Nummer 514 an, dann Nummer 518 und begriff, dass das Haus bereits vor langer Zeit abgerissen worden sein musste, nachdem sich das Viertel in einen Slum verwandelt hatte. Und später, nachdem ich im Zuge einer Stadtteilsanierung die Grundstücke neu gezeichnet und andere Häuser errichtet worden waren, war die Nummer 516 einfach aus der Reihe der Adressen in der East 148th Street komplett verschwunden. Und ich stand da, wo die Eingangstür zum Haus gewesen sein musste und stellte mir vor, wie meine Mutter als Kind auf der Vortreppe gesessen hatte. Meine Großmutter, ein Kind, hier, genau an diesem Fleck, wo das Haus einst gestanden hatte, jetzt nur mehr manifestiert durch eine Lücke in einer numerischen Folge. Ich stand eine ganze Weile da, betrachtete die Häuser und die Größe der Grundstücke, außerstande zu erklären, wie eine Adresse verschwunden sein konnte. Die neueren Häuser waren nicht größer, nicht breiter als die älteren es gewesen waren. Sie hätten nicht so viel zusätzlichen Platz in Anspruch genommen, um ein ganzes Grundstück einfach verschwinden zu lassen, dachte ich, und ging die Straße hinunter und bog an der Ecke ab, an der meine Mutter ihre ganze Kindheit hindurch jeden Tag abgebogen war, auf dem Weg zur Grundschule gegenüber dem Park, wo die wilden Jungs auf Pappkartons die großen Granitsteine hinunterrutschten und hohe Bäume aus den Spalten dazwischen wuchsen, jetzt zugemüllt mit alten Zeitungen und zerdrückten Bierdosen und im Unterholz verstreuten kleinen Haufen gebrauchte Spritzen.
Do we have time?
Ja, noch so zwei, drei Minuten.
Ich würde jetzt eine kurze Passage auf Englisch jetzt lesen. Dieses Buch ist in Englisch geschrieben worden und ins Deutsch übersetzt worden. Also man kann einmal einen O-Ton hören. Wenn Kent Avenue. Walking past the 99-cent stores up Broadway to catch the J train. Traveling out to my sister's for Christmas. The lush synthetic tree. The tinsel. The piles of presents underneath. The video camera following everyone around as though it were an autonomous being independent of the brother-in-law, the nephew holding it. The way the older people grew stiff and silent, offering a quick wave of a hand from the couch or a chair they were sitting on and then turning away again while the younger ones automatically broke into a kind of easy, spontaneous narration. One of the children pulled a videotape down from the bookshelf and all of a sudden, superimposed upon this occasion, a previous one appeared with more or less the same people, with at least a decade in between, a birthday party, a Christmas gathering not very different from this one, too much food and the blare of a television mixing with the sound of the stereo from the kid's bedroom, and an electric guitar trying to get the heavy metal sound right. One Christmas superimposed upon another, like a mirror with a time delay. And the children were laughing at themselves, laughing and pointing and poking each other in fun. Yet there was a vague sense of discomfort beneath their gaiety, something uneasy in their eyes. Do they notice it, I wondered, as they watched themselves clowning around on the television screen in clothes long since passed down, their slender frames several inches shorter, their voices higher, making fun of each other, but watching, watching intently. And then the camera swerved for a moment, sweeping past the children kneeling in a sea of presents and wrapping paper and ribbons, and then, unexpectedly, I caught a glimpse of you, smiling, sitting on the couch and smiling, and then, just as quickly, you were gone again. The camera swerved away again, away from the couch and back to the children holding up their presents and making goofy faces, and you were sitting there next to them, just beyond the camera's frame, invisible, leaving me gripping the arms of the dining room chair and...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.